Ich freue mich, dass ich heute mit euch ein Wort teilen darf. Wir haben dieses Jahr ja überschrieben mit dem Visionswort mehr. Und vielleicht erinnerst du dich noch ein halbes Jahr her, so schnell geht die Zeit, okay? Und wir sind jetzt so bei der Hälfte angekommen. Und als wir uns letztes Jahr auf dieses Jahr vorbereitet haben und auf Gott gehört haben, Gott, was möchtest du für dieses Jahr uns geben? Da hat er uns zwei Verse gegeben. Einmal den einen Vers, den wir jetzt ein halbes Jahr lang auswendig gelernt haben. Ja, 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Hast du abgeguckt? Es war noch ein zweiter Vers, der uns auch in der Vorbereitung wichtig wurde. Und über den möchte ich heute vor allem sprechen, über den Psalm 16, Vers 11. Und dort steht, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Das heißt, ab heute, wenn wir diesen Vers lernen, ja, für das nächste halbe Jahr, das heißt, du hast dieses Jahr dann wahrscheinlich zwei Verse auswendig gelernt. Und wir haben empfunden, damals, als wir auf Gott gehört haben, dass Gott so viel bereithält für uns, die Fülle des Lebens, und dass wir lernen dürfen, seine Gegenwart zu genießen, in seiner Gegenwart zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du mit Jesus unterwegs bist, vielleicht auch schon ein bisschen länger, dann habe ich gemerkt, eines der herausforderndsten Sachen in meinem Leben, habe ich gemerkt zumindest, ist, dass ich in meinem Leben, in den Höhen und Tiefen, mich an dem Herrn freue. Ich glaube, das ist total umkämpft, dass wir in unserer Beziehung, die wir haben mit Jesus und die total viele Momente hat, auch wie so ein Gottesdienst, ja, wenn du hier bist und du bist berührt, ist das wunderschön. Aber ich glaube, es ist eine Lebenskunst, das nicht zu verlernen, sich an dem Herrn zu freuen. Ja, weil ich will, also wenn ich ankomme in dieser Ewigkeit, dann will ich mit einer Freude ankommen, okay, mit einem Lächeln. Ich will ankommen und sagen, hey, Gott, ich habe mich so an dir gefreut, mein Leben hier auf der Erde, ich habe es genossen mit dir. Weil ich glaube, dass wir ganz schnell in so eine Schiene kommen können, dass wir aus einem Pflichtgefühl eine Beziehung aufrechterhalten und wir gar keine Leidenschaft, keine Liebe mehr empfinden für unseren Herrn. Und ich glaube, das ist umkämpft, glaube ich, dass wir lernen, uns an dem Herrn zu freuen. Aus seiner Fülle heraus hat er uns geschaffen, okay? Und er hat uns geschaffen, einfach damit er sich auch an uns freuen kann. Es ist auch eine Freude, die von ihm auskommt. Und ich habe so gelernt, hey, es ist so umkämpft, dass wir diesen Schatz, dass wir Gott genießen, dass wir uns an ihm freuen, dass wir das bewahren, dass wir es so leben, seine Gegenwart genießen. Weil ich möchte nicht eines Tages ankommen und sagen, Herr, ich habe so viel für dich getan. Und dann kommt die Antwort, ja, ich habe dich nie gekannt. Und ich glaube, dass es ein Schatz ist, wenn wir uns da hineinbewegen und das nicht verlernen oder da wieder neu zurückkommen, uns an dem Herrn zu freuen, dass wir nicht in einer Pflichtbeziehung sind mit Jesus, dass wir nicht da in eine Gewohnheit hineinkommen und wir total abgeklärt sind, total irgendwie emotionslos auch, irgendwie total leidenschaftslos. Weil ich glaube, das kann schnell passieren in unserem Leben, dass wir so ein Pflichtbewusstsein hineinkommen, so eine Pflichtbeziehung. Weil wir ja damals einmal Ja gesagt haben, dann ist es ja auch irgendwie wichtig, dass ich jetzt zum Beispiel zum Gottesdienst komme und das mache ich 30, 40 Jahre. Und eigentlich ist es nicht viel wert, wenn du aufgehört hast, dich am Herrn zu freuen. wenn du aufgehört hast, dich ja so leidenschaftlich für Gott hinzugeben. Boah, ich musste an der, Vorbereitung an diese zwei Emmaus-Jünger denken, da die Jesus begegnet sind. Die wussten das nicht, aber Jesus begleitet sie und er legt ihnen die Schrift aus. Und dann sagen sie zu sich selbst so, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Brannte nicht unser Herz. Und ich möchte dich fragen, hey, brennt dein Herz für Jesus? Was steckt drin, wenn du alles heute verlieren würdest und wenn Gott nur da wäre für dich? Brennt dein Herz für Jesus? Ist da Leidenschaft, ist da Freude an ihm oder ist eigentlich so viel in deinem Leben eigentlich vordergründig und Gott ist eigentlich am Ende des Tages dann doch nur so eine Pflichtbeziehung? Und ich würde sagen, hey, lass uns doch neu lernen, und vielleicht spreche ich auch heute nur zu mir, aber lass uns doch neu lernen, uns an dem Herrn zu freuen. Und der Psalm 11, der gibt es ja uns auch so wieder. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Und dieser Vers 11 ist der letzte Vers in diesem Psalm. Und David hat diesen Psalm geschrieben. Und wir wissen nicht genau, was in seinem Leben da vor sich ging. Er war wahrscheinlich in einer schwierigen Situation oder ist gerade herausgekommen. Oder er erwartete eine schwierige Situation, das können wir nicht erkennen. Aber was wir wissen ist, dass dieser Psalm, den wir auch gleich mal kurz durchgehen werden, ein tiefes Vertrauen in den Herrn so legt, das von Freude und Genuss geprägt ist. Und David, er beschreibt in diesem Psalm so, wie er seine ganze Sicherheit so auf Gott wirft und wie alles in diesem Anschauen auf dem Herrn so drin liegt. Es ist also eigentlich kein klassischer Klagepsalm, sondern ein Vertrauenspsalm, so wie Psalm 23, so ähnlich. Und da ist im ersten Vers heißt es so, beschütze mich, Gott, denn bei dir suche ich Zuflucht. Das ist die erste so Bitte von David, so Gott, dass er Zuflucht findet in Gott, dass Gott ihn beschützt, ihn bewahrt. Und das ist so erstmal so eine Bitte, so okay, da scheint irgendwas bei David passiert zu sein oder geht irgendwas vor sich. Aber dann verbringt er die nächsten Verse damit, sich selbst daran zu erinnern, wer Gott ist, was er getan hat und wer für ihn gewesen ist. Und er spricht diese Dinge über sein Leben aus. Vers 2, ich bekenne, du bist mein Herr und mein ganzes Glück. So Gott ist sein Herr, sein Meister, sein größter Schatz, ja, mein ganzes Glück. Hier heißt es eigentlich auch, es gibt nichts Gutes außer dir so. Wo David bekennt, da ist nichts anderes ist gut, außer Gott, du bist gut. Und das bekennt er hier. Und hier schreibt die Hoffnung für alle jetzt in dem Fall, du bist mein ganzes Glück. Oder Vers 3, darum freue ich mich über alle, die zu dir gehören. Sie bedeuten mir mehr als alle anderen in diesem Land. Und das fährt sich dann sogar auf die Beziehung ab. Ja, Menschen, an denen er Freude hat, sind die, die Gott hochhalten. David freut sich über das Volk, über die Menschen in dem Volk, die Gott auch lieben, die Freude haben an ihm. Und er sagt, wow, das ist so schön. Ich feiere das, sagt er so. Und dann, aber in Vers 4 legt er da nochmal nach, wer sich aber von dem lebendigen Gott abwendet und anderen Göttern nachläuft, der kommt aus dem Kummer nicht mehr heraus. Diesen Göttern will ich kein Opfer bringen, nicht einmal ihren Namen nehme ich in den Mund. Und weil David diese Freude sieht und auch bei sich so erkennt, trifft er diese Entscheidung gegen die anderen Götter in seiner Umwelt, ja. Er sagt, der einzig wahre Gott, der alles in meinem Leben stillt, ist anders als die anderen Götter. Und David lebte in so einem altorientalischen Umwelt. Ja, da war Götzendienst der Normalfall, dieser ganz offensichtliche Götzendienst. Das war ganz normal, da waren Götter und Götzen, die angebetet wurden. Und diese Kulte versprachen ja genau das, wonach jeder Mensch sich sehnt. Fülle, Erfolg, Sicherheit. Und haben auch dann verschiedene Opfer gebracht, Blutopfer steht das in anderen Übersetzungen. Und David sagt, hey, ich mach da nicht mit. Ich sehe zwar, dass alle anderen irgendwie drauf einsteigen und viele Völker das machen, aber Gott, ich weiß, dass in deinem Namen all das ist, wonach sie sich suchen, wonach sie sich sehnen, wonach sie irgendwie hungern. Und er entscheidet sich so ganz bewusst zu sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Und er sagt jetzt nicht so, oh, ich verzichte auf diese Götzen schweren Herzens, sondern er sagt, hey, ich habe was Besseres gefunden in meinem Leben. Und dann sagt er in Vers 5 und 6, warum? Ja, du, Herr, bist alles, was ich habe. Du gibst mir, was ich zum Leben brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Ich darf ein wunderbares Erbe von dir empfangen. Ja, wenn was du mir zuteilst, Gott, gefällt mir. Oder auch dann die Schlachtübersetzung, die ein bisschen näher am Urtext ist. Der Herr ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los. Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Das sind ganz, ganz ungewöhnliche Begriffe für uns. Erbteil, Anteil, Los, Messschnüre. Aber stammen alle aus einem einzigen Bild, ja, der Landverteilung unter Josua, bei der jeder Stamm sein Stück durch das Los zugewiesen bekam. Und die Grenzen wurden dann mit Messschnüren abgesteckt. Aber die Leviten, ja, das Priestervolk oder das Priesterstamm innerhalb des Volkes, die haben kein Land bekommen. Da hat Gott ihnen gesagt, hey, ihr Priester, ich bin euer Anteil und euer Erbteil. Das heißt, wenn David jetzt hier so sagt, hey Gott, du bist mein Erbteil, du bist mein Los, du bist meine Messschnur, dann sagt er, oder er sagt dann, freiwillig gibt er sich da hinein, sagt, nicht irgendein Grundstück, was ich besitze, nicht irgendein Land, was ich besitze, ist mein Glück, sondern Gott, du allein. Der König David hatte genug Land, er war sehr, sehr gut bestückt mit Land, aber er sagt zu Gott, all das, was ich so habe, es ist nichts wert. Du, Gott, bist mein Anteil. Ich suche dich, so. Das, was du bist, Gott, das will ich haben. So. Und der Becher auch, die gehört in das Bild des Gastmahls und meint auch dann die Portion, die einem eingeschenkt wird, ja, so. Es ist so, ich darf ein wunderbares Erbe von Gott empfangen. Ich habe genug von Gott bekommen. Und auch dieser Vers, du sicherst mir mein Los. Es ist ja kein Zufall. Es ist nicht Glück oder Pech oder was auch immer, sondern Gott beschenkt David. Und David erkennt das, dass Gott hier souverän in seiner Weisheit beschenkt. Und er ist dankbar dafür. Und dann lesen wir weiter in Vers 7. Ich preise den Herrn, denn er gibt mir guten Rat. Selbst nachts erinnert mich mein Gewissen an das, was er sagt. So, David preist den Herrn, dass er ihn berät, dass er Weisheit weitergibt und dass es in seinem Gewissen arbeitet, in seinem Inneren und er darüber nachdenkt. Und dann Vers 8, ich sehe immer auf den Herrn, er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Oder ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Ich habe den Herrn vor Augen. Und Gott steht zu Rechten Davids. Und das ist eine Position des Beistands. Im alten Orient stellte sich dieser Fürsprecher oder der Verteidiger zu Rechten dessen, für den er eintrat. Und im Kampf war es die Seite, die der Schildarm nicht deckte. Also genau die Seite, an der man Deckung braucht. Und David sagt damit nicht bloß, Gott ist irgendwo in der Nähe bei mir, sondern er sagt, er hat sich an meine ungeschützte Seite gestellt und deshalb wanke ich nicht. Und dann haben wir letztens zwei Verse noch, bis wir zu Vers 11 kommen. Darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Alles in mir bricht in Jubel aus. Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit. Denn du wirst mich nicht im Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben. Ich gehöre ja zu dir. Und dann kommen wir zu diesem wunderbaren Vers 11. Jetzt lese ich mal aus der Schlachterübersetzung. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Und für dieses liebliches Wesen gibt es verschiedene Übersetzungen. Die Übersetzungen finde ich hier auch kein einheitliches Wort. Lieblichkeiten, Wonne. Ja, kennt jemand das Wort Wonne? Eine von Gott geschenkte tiefe Freude. Unendliches Glück schreiben manche Übersetzungen. Ungetrübtes Glück, ewiges Glück. Und ich möchte diesen Vers gerade noch mal da ein bisschen hineinzoomen an diesem Morgen. Und ich möchte uns hineinnehmen und einfach das herausnehmen, was drinsteckt. Und zwar möchte ich mit uns in den ersten reingehen. Es gibt einen Weg des Lebens. Ja, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Es gibt einen Weg des Lebens. Es ist Teil meiner und deiner Geschichte wahrscheinlich, wenn du mit Gott unterwegs bist, so dass wir, bevor wir Jesus kannten, dass wir unterwegs waren ohne Gott, dass wir Dinge gemacht haben auf unsere Weise, dass wir nicht nach Gott gefragt haben. Ja, das ist ja das Leben ohne Gott dann. Und ich habe mich in jungen Jahren schon für Jesus entschieden, aber ich weiß auch, dass ich vor dem Leben mit Jesus, so habe ich natürlich Dinge getan, um irgendwie Erfüllung zu finden, um irgendwie auch Bedeutung zu finden. Und das sucht man ja an verschiedenen Stellen, auch in jungen Jahren, aber auch wenn man älter wird. Ja, man sucht an verschiedenen Stellen, um Bedeutung zu finden. Und dann gibt es ja diesen einen Moment, ja, als Gott mich berührt hat und dich, wenn du hier sitzt auch, wenn du an Gott glaubst, dass ich dann Jesus zum ersten Mal eingeladen habe in meinem Leben, dass er in mein Herz kommen soll, dass er mein Leben füllen soll, dass ich ihm folgen möchte. Und als ich dann endlich mein Leben eigentlich losgelassen habe, habe ich das Leben gefunden. Habe ich aufgehört, meine Freude und mein Glück zu suchen in Dingen so. Und Jesus sagt es ja selbst in seinen, ja, als er auf der Erde war, in verschiedenen Evangelien lesen wir es, Matthäus 16, 25. Wenn ich das Leben will, muss ich es zuerst mein eigenes hinlegen, ist mal übertragen gesprochen von mir. Wenn ich der Erste sein will, muss ich der Letzte sein. Wenn ich stark sein will, muss ich zuerst schwach sein. Wenn ich empfangen will, muss ich zuerst geben. Wenn ich gewinnen will, muss ich zuerst verlieren. So, das sind so Prinzipien bei Gott, wo ich sage, ich lasse mein Leben los, aber ich gewinne das Leben eigentlich, das wahre Leben. Und all die Dinge, von denen ich dachte, sie würden mir Freude bringen, sind eigentlich vorübergehende Erfüllung. Und erst als Gott mir den Weg des Lebens bekannt machte, fand ich, wonach ich gesucht habe. Und Gott ist derjenige, der dir den Weg des Lebens zeigt. Nicht dein Verstand, nicht deine Vernunft, auch nicht deine Rationalisierung. Er macht den Weg bekannt. Er weist die Richtung, er zeigt den Weg, er führt. Und ein total schöner Vers, den wir vielleicht auch kennen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, ist Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und das klingt ziemlich groß, aber ich denke so, nein, ich will einen Scheinwerfer haben und keine Leuchte. Gott, ich will, dass du alles beleuchtest in meinem Leben, also alles, was vor mir liegt. Und so denken wir dann manchmal auch, dass unsere Träume, unsere Wünsche, unsere Hoffnung, unsere Pläne den Weg des Lebens zeigen. Nein, es beginnt bei Gott, nicht bei uns. Und nicht nur das, Gott selbst ist den unmöglichsten Weg bereits für uns gegangen. Er hat den Himmel durchquert, ja, um auf die Erde zu kommen. Er ist nach Golgatha hinaufgegangen, um an unserer Stelle zu sterben. Und nur weil Jesus diesen Weg gegangen ist, können wir jetzt die Hoffnung haben, dass auch wir diesen Weg des Lebens finden und gehen können. Er zeigt uns den Weg, weil er der Weg ist. Wie sonst erklärst du deine Errettung? Du bist wahrscheinlich nicht eines Tages aufgestanden und hast gesagt, oh, heute entscheide ich mich für Jesus. Ja, vielleicht hast du geträumt, aber es war immer noch dann Gott, der dich dann beschenkt hat mit einem Traum. Jesus hat dich gesucht. Jesus ist dir nachgelaufen. Jesus hat dir den Weg bekannt gemacht. In Johannes lesen wir an verschiedenen Stellen, alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen und keinen von ihnen werde ich je abweisen. Oder niemand kann von sich selbst zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Oder auch im Titusbrief 3, Vers 5, er rettete uns nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab, schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Wenn wir uns selbst überlassen würden, dann würden wir den Weg nie finden. Wir würden ihn niemals wählen, aber Jesus ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch Jesus. Deswegen, du willst den Weg des Lebens kennen, der Weg ist eine Person, es ist der Name Jesus. Du willst wissen, welcher Weg zu Gottes Willen für dein Leben führt? Dieser Weg ist eine Person, ist der Name Jesus. Du willst wissen, wie man den Weg findet, der zu Freude führt? Dieser Weg ist eine Person und der Name ist Jesus. Freude wird immer an Jesus zu finden sein. Jesus hat ein gutes Werk in dir begonnen. Warum sollte er es nicht vollenden? Warum nicht? Wenn er was startet, okay, dann ist er der Anfänger und er ist der Vollender. Das heißt, du wirst immer Freude und Glück und diese Bedeutsamkeit in Jesus finden, weil er das Werk in dir begonnen hat. Und er eine große Freude daran hat, das auch zu vollenden. Und ich weiß das, weil er sich bereitwillig entschieden hat, diesen Weg zu gehen, den Weg des Todes, für meine und für deine Sünden zu sterben. Deswegen weiß ich es, dass er eine große Freude daran hat und sich danach sehnt, das, was er in dir begonnen hat, auch zu vollenden. Und dieser Weg des Lebens ist sowohl des Weges, ist einmal das, der Weg, der wichtig ist, aber auch das Ziel. Und das ist ein Gleichgewicht, okay? Wenn wir nur den Weg sehen auf dieser Welt und nicht das Ziel sehen auch, dass wir eben Ewigkeit bei ihm sein werden, dann wird unsere Priorität nicht groß sein, dass wir Menschen davon erzählen. Ja? Wollen, ist ja nur entscheidend, was hier passiert auf der Welt. Nein, wir brauchen aber auch das Ziel immer, dass wir sagen, hey, das ist eine Ewigkeit und Menschen sollen in der Ewigkeit bei Gott sein. Weil das hier, was wir hier auf der Welt erleben, das sind nur ein paar Jahre. Im Vergleich zur Ewigkeit ist das nicht viel, okay? Und Gottes Wunsch ist so sehr, sagen, hey, der Weg ist wichtig und den Weg sollte genießen, aber das Ziel sollte auch vor Augen haben. Und das muss im Gleichgewicht sein, beides muss vor Augen sein. Und dann zum zweiten Punkt. Es gibt einen Weg des Lebens, der zu ewiger Freude führt. Ja, Psalm 16, Vers 11. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen oder unendliches Glück ewiglich, zu deiner Rechten ewiglich. Und das Problem ist, dass wir versuchen ja auch, wie gesagt, Glück und so in anderen Dingen zu finden, aber auch sogar in guten Dingen. Ja, das tun die Menschen auch seit Anfang der Schöpfung. Die Frau Eva sah, 1. Mose 3 lesen wir, dass der Baum gut war und eine Lust war und sie begehrte ihn. Sie tauschte quasi ewige Freuden im Garten Eden gegen ein Stück, sagen wir jetzt Obst oder Frucht, ja, aus. Und das ist ein bisschen absurd, dass wir auch in unserem Leben Dinge tauschen. Wir tauschen oft so Dinge, dass wir sagen, okay, diese Frucht ist so gut, aber im Vergleich zu dem, was Gott schenkt, wenn man darüber nachdenkt, denke ich so, was machen wir eigentlich immer wieder? Warum tauschen wir oft so Dinge? Und das, ich nehme uns mal ins Kollektiv so rein. Ja, warum tausche aber auch ich dann oft so Dinge für die Freuden, die Gott bereitet? Warum suche ich Dinge, die vielleicht gut sind auch irgendwie, aber meine Erfüllung darin? Und ich glaube, es ist ein Weg, den wir immer gehen dürfen, immer wieder auch so vor Gott kommen dürfen. Sagen, hey Gott, ich möchte bei dir das finden. Ja, so ich glaube, wir sind immer in der Gefahr, dass wir ein Stück Obst, sinnbildlich gesprochen, gegen die Freuden Gottes tauschen. Und Freuden in Fülle, wie es jetzt hier in Psalm 16, Vers 11 heißt, beschreibt den Punkt, an dem ein Bedürfnis vollständig gestillt ist. Nicht nur ein Gefühl von viel, ich habe viel bekommen. Nein, nein, Freude in Fülle, so wie es der Vers hergibt, ist so, hey, das ist so gestillt und du bist wirklich, wirklich satt. Und auch unendliches Glück ewiglich. Was ist länger als ewiglich? Nichts. Länger geht es nicht. Mehr geht nicht. Du hast ein ewig langes, nie endendes Glück in Gott. Freude, die so voll ist, wie es nur geht. Und deshalb gebietet Gott uns auch, dass wir uns freuen sollen. Ich verschieße verschiedene Stellen aus der Bibel jetzt vor. Freut euch über den Herrn, Psalm 37, Vers 4, Psalm 32, Vers 11. Freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt. Ihr alle, deren Herz aufrichtig ist, singt vor Freude. Psalm 67, Vers 5. Die Nationen sollen sich freuen und dir zujubeln. Psalm 100. Jubelt dem Herrn zu, ihr Völker der Erde. Dient ihm voll Freude. Kommt zu ihm mit fröhlichen Liedern. Philipper 4, Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Römer 12, Vers 12, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Und so weiter. Der Weg des Lebens, der zu ewigen Freude führt, ist der Weg des Gehens mit Jesus. Und sagen, ich gehe mit dir. Und es ist der Weg, Zeit mit Jesus zu verbringen, der Weg, Jesus zu loben, ihn zu besingen, ihn anzubeten, zu beten, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und ich würde sagen, es ist unmöglich, sich in der Atmosphäre der Sonne aufzuhalten und nicht warm zu werden. Und genauso kannst du nicht in der Atmosphäre Gottes leben und keine Freude haben. Das heißt, wenn du in der Atmosphäre Gottes bist, um das mal so zu sagen, dann wird Freude kommen. Dann wird Freude dein Leben begleiten, unabhängig von deinen Umständen. Und das ist immer das, was wir an Gott haben, dass egal wie unsere Welt aussieht, okay, aber diese Freude, die kommt von Gott. Und wenn wir uns in seiner Nähe befinden, dann fließt sie. So John Piper, ein relativ bekannter Theologe, hat gesagt, Gott wird in uns am meisten verherrlicht, wenn wir in ihm am meisten zufrieden sind. Wenn wir uns so richtig in Gott so hineinlegen und sagen, Gott, ich genieße dich, ich freue mich so an dir. Gott, du bist mein Alles. Ich schaue dich an. Ich nehme Zeit für dich. Du bist mir wichtig. Oder auch der Westminster Katechismus. Der Katechismus ist ein Leitfaden, um den christlichen Glauben anhand von Fragen und Antworten zu vermitteln. Das ist in der Kirchengeschichte sehr bekannt. Und die allererste Frage in diesem Leitfadenkatalog ist, was ist des Menschen Hauptzweck? Das ist die allererste Frage und das ist die wichtigste eigentlich auch. Des Menschen Hauptzweck ist, Gott zu verherrlichen und sich an ihm zu erfreuen in Ewigkeit. Das ist, was in der Kirchengeschichte den Leuten beigebracht wurde. Hey, weißt du, warum du lebst? Dass du Gott verherrlichst und dass du dich an ihm erfreust, ewiglich. Also es gibt einen Weg des Lebens, der zu ewiger Freude führt. Und dieser Weg, der letzte Punkt, ist in Gottes Gegenwart verwurzelt. Wir lesen im Psalm 16, Vers 11, vor deinem Angesicht, in deiner Gegenwart, vor deinem Angesicht. Und dieser Weg des Lebens, der zu ewigen Freude führt, ist dieser Weg, der in Gottes Gegenwart verwurzelt ist. Und deswegen ist Freude, eine Freude, die Gott schenkt, ist nicht in Orten zu finden, sondern ist immer in der Person Jesu zu finden. Und wenn die Freude eine Person ist, dann bedeutet das, dass ich Freude haben kann, sogar wenn mein Leben schwer ist. Und das bedeutet, dass ich niemals durch meine Täler alleine gehe. In Psalm 23, da sagt David ja auch selbst, dass wenn er durchs finstere Tal geht, dann fürchtet er kein Unglück, denn Gott ist bei ihm. So Gottes Gegenwart schwankt nicht. Sie kommt und geht nicht, je nachdem, wie deine Woche war. Gottes Gegenwart ist bereits da, wenn du morgen zur Arbeit fährst, wenn du ein Auto einsteckst, dann ist Gottes Gegenwart da. Wenn du die Klasse betrittst, wenn du mit ein Gespräch führst mit deinem Arbeitskollegen, worüber auch immer, wenn du vielleicht zu Hause bist und dich um die Kids kümmerst, ist Gottes Gegenwart da. Und das hat noch eine Steigerung, ja. Psalm 23, da heißt es auch, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Das heißt, Güte und Gnade folgen dir. Du kannst nächste Woche unterwegs sein, an das Land reisen. Gottes Güte und Gnade wird da sein. Du kannst nächste Woche einen Arzttermin haben und in der Arztpraxis wird Gottes Güte und Gnade da sein. Weil er dir folgt. Gottes Gegenwart ist mit dir. Was schwankt in unserem Leben, ist nicht seine Gegenwart. Es ist unser Blick. Und genau davon redet auch dann David drei Verse vorher, Vers 8. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Ja. Und es heißt hier sogar eigentlich, ich habe den Herrn vor mich hingestellt. Und zwar beständig. Ich habe den Herrn vor Augen. Es ist also keine Stimmung, die über David kommt, sondern eine Entscheidung, die er trifft und dann immer wieder trifft. Ja. Nicht Gott rückt in sein Blickfeld, er richtet sein Blickfeld auf Gott aus. Und das Ergebnis ist dann, ich wanke nicht, ja, ich stehe fest, weil ich den Herrn alle Zeit vor Augen habe. Und wenn ich den Herrn vor mich hinstelle, so wie es da auch eigentlich heißt, wenn ich ihn vor Augen habe, was sehe ich dann eigentlich? Wir wissen vielleicht theoretisch, dass Gott bei uns ist, aber haben wir ein Bild davon, mit wem wir da zu tun haben, mit wem wir da reden, wer er ist. So, Gott hat uns ein Bild gegeben und es gibt jemanden, dem gezeigt wurde, was wir vor Augen haben dürfen. Offenbarung 4, 1 bis 2, da lesen wir, wie Johannes in dieser Offenbarung mitgenommen wurde. Und da lesen wir in Vers 1, danach wurde mir etwas anderes gezeigt. Ich sah im Himmel eine geöffnete Tür und hörte, wie die gleiche Stimme, die schon zuvor mit mir gesprochen hatte und die wie eine Posaune klang, zu mir sagte, komm hier herauf. Ich werde dir zeigen, was nach den Dingen, von denen du bereits gehört hast, noch kommen muss. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen und auf dem Thron saß jemand. Johannes tritt durch diese offene Tür und bevor ihm irgendetwas von dem gezeigt wird, was in den folgenden Kapiteln passiert, so Siegel, Posaun, Gericht, das Ende der Geschichte, wird ihm gezeigt, der über all dem thront, der Thron Gottes. Das sieht Johannes in dieser Vision. Er sieht diesen Thron Gottes. Unser Thron steht fest. Ja? Dieser Thron wird nicht gerüttelt. Er ist verankert. Keine Mächte können diesen Thron rütteln. Kein Bündnis von irgendwelchen Nationen, von irgendwelchen Machthabern kann diesen Thron rütteln. Er sieht einen Thron feststehen im Himmel. Und das ist, was Johannes sieht, als er da hineingenommen wurde. Und das ist, was David vor sich hingestellt hat. Er hat den Herrn alle Zeit gesehen. Ja? Oder er wollte den Herrn alle Zeit sehen. Sondern er sieht den, der regiert. Er sieht den, der feststeht. Er sieht den, der auf dem Thron sitzt. Und weil Jesus gekommen ist, ist der Thronsaal für uns kein Ort, zu dem wir erst hinreisen müssen. In Hebräer 10, 19 bis 20 lesen wir, deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen. Denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet hat. Das heißt, im Tempel hing ein Vorhang und da durfte nur einmal im Jahr ein einziger Mensch rein. Aber als Jesus am Kreuz starb, riss der Vorhang, der Weg ist offen, Jesus hat die Distanz überwunden. Das heißt, du kannst, wenn du den Herrn vor Augen führst und sagst, Herr, ich hab dich vor Augen, dann siehst du diesen Thronsaal und du darfst hineintreten. Weil der Vorhang zerrissen ist. Du musst nicht in einen Ort hingehen, du musst nicht eine Person fragen, hey, kannst du für mich hineingehen? Du kannst in diesen Thronsaal hineingehen. Und es ist eine Haltung im Geist. Es ist etwas, das sagt Gott, ich trete jetzt so hinein. Und dann lesen wir in Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Das heißt, du siehst nicht nur diesen Zugang, du siehst auch das, was dich erwartet. Das ist Barmherzigkeit, Gnade und Hilfe zur rechten Zeit. Es heißt auch Thron der Gnade und nicht Thron des Gerichts. Das heißt, du kommst mit dem Wissen, der Zugang ist frei und du kommst mit dem Wissen, was auf dich wartet. Barmherzigkeit, Gnade und Hilfe zur rechten Zeit. Come on, was für ein Geschenk. Du weißt, zu wem du redest. Ja? Und Jesus hat uns das gelehrt. Unser Vater, der du bist im Himmel. Und Jesus lehrt uns, dieses Gebet zu sprechen, damit wir in diesen Thronsaal hineinkommen und sagen, Vater im Himmel, ich habe Zugang zu dir. Was für ein Geschenk. Ich habe dich alle Zeit vor Augen. Und ich weiß, dass wenn ich zu dir komme, erwartet mich Gnade, erwartet mich Barmherzigkeit, erwartet mich deine Hilfe. Das ist der Blick, das ist der Blick, den wir in unserem Leben kultivieren dürfen. Hey Gott, ich komme zu dir. Ich hab dich alle Zeit vor Augen. Und ich will sagen, unser Gebetsleben steht und fällt damit, ob wir den Thronsaal vor Augen haben. Sehen wir diesen Thronsaal mit diesem Zugang, dann beten wir volle Glauben, glaube ich. Dann werden wir unsere Sorgen auf Gott werfen, weil wir wissen, Gnade, Barmherzigkeit, Hilfe wartet auf uns. Wenn wir diesen Thronsaal nicht vor Augen haben und wenn wir irgendwie Angst haben, zu Gott zu kommen, warum auch immer, ja, weil, wie Barney es in Eindruck gesagt hat, ja, wollen wir irgendwas mit uns tragen, weil wir uns schlecht reden, weil der Feind uns schlecht redet, dann werden wir auch Angst in unserem Gebeten vielleicht irgendwie formulieren oder gar nicht beten. Aber ich würde sagen, du brauchst keine Angst haben. Der Zugang ist frei. Der Vorhang ist zerrissen. Du kannst zu Gott kommen und sagen, Gott, ich komme zu dir mit all dem, was dich beschäftigt. Dort erwarten dich Gnade, Barmherzigkeit und Hilfe. Und wenn du dieses Bild, diesen Thronsaal vor Augen führst in deinem Leben, wirst du, glaube ich, gerne hineintreten. Zu jeder freien Minute, die du kannst. Und deswegen, liebe Gemeinde, machen wir das. Weißt du, bei uns im Pastoralteam ist so ein Hunger da, dass wir als Gemeinde diesen Thronsaal bestürmen, okay? Und dass wir sagen, hey Gott, wir möchten, wie es hier drin steht, 3 Tage fasten und beten und vor Gottes Thron treten und nicht derselbe bleiben. Deswegen haben wir gesagt, so, hey, wir möchten eine Gebetskonferenz machen, weil wir glauben, dass wir, wenn wir ein anderes Programm machen mit irgendetwas, was auch schön ist, keine Frage, okay? Aber wir glauben, dass Gott gerade jetzt hineinspricht und sagt, hey, meine Kinder, kommt zu meinem Thron. Es braucht nicht viel mehr, als dass ihr kommt. Deswegen will ich dir Mut machen, dass du diese 3 Tage für dich nimmst, ja, 1. bis 3. Oktober, und dass du so kommst, wie es dir möglich ist. Ja? Vielleicht schaffst du nicht zu fasten aufgrund von gesundheitlichen Sachen, oder vielleicht weil du es nicht hinbekommst. Das ist voll okay. Aber versuch dabei zu sein. Versuch an den Abenden zu kommen. Donnerstagabend 18:30, Freitagabend 18:30. Und dann, wenn wir hier sind, werden wir dann in eine Gebetsnacht gehen. Das heißt, du kannst gerne hier bleiben. Für die ersten 3 Stunden werden wir an diesem Abend bis 0 Uhr noch hier verschiedene Fürbittestunden haben. Dann von 0 Uhr bis 6 Uhr in der Nacht zu Samstag werden wir über Zoom halt stündlich Gebetstreffen haben. Und ab 6 Uhr treffen wir uns wieder hier. Dann finden die nächsten 3 Gebetsstunden wieder hier statt. Also ein bisschen Hybrid. Und dann ab Samstag, ja, ab Samstag 9 Uhr morgens wollen wir hier dauerhaft was passieren und Lobpreis machen, ins Gebet gehen, durch verschiedene Themen. Ihr seht das in den Flyern mit verschiedenen Gottesnamen, die wir so beleuchten wollen. Und ich will dir so Mut machen, dass du dir keinen Druck empfindest, ja, ich muss nicht dabei sein, sondern dass du fragst, hey, habe ich eine Sehnsucht danach? Will ich so Gott sehen? Will ich irgendwie mein Glück in ihm finden? Will ich Freude empfangen in seiner Gegenwart? Deswegen sei so herzlich eingeladen, dabei zu sein, so wie es dir möglich ist, okay? Du kannst dich für die Gebetsstunden gerne online auf unserer Website eintragen, damit wir ungefähr Bescheid wissen, wie viele dabei sind und so weiter. Aber ich möchte dir Mut machen, und wir möchten dir Mut machen, auch als Gemeindeleitung, hey, dass wir gemeinsam diese Tage so in den Thronsaal Gottes kommen und sagen, Gott, wir sind bei dir. Beschenke du uns mit deiner Gnade, Barmherzigkeit und mit deiner Hilfe. Denn wir als Gemeinde, wir sind absolut darauf angewiesen, okay? Hey, wir brauchen seine Gnade. Amen. Wir brauchen seine Barmherzigkeit. Wir brauchen einfach seine Gegenwart in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Es gibt einen Weg des Lebens, der zu ewiger Freude führt, und dieser Weg ist in Gottes Gegenwart verwurzelt. Und ich möchte schließen mit den Versen, die Petrus gesprochen hat in der Apostelgeschichte, weil Petrus und auch Paulus haben diesen Psalm ausgelegt. Die haben darauf zurückgegriffen in ihrer Predigt. Und Apostelgeschichte 2, 25. Und die Band, die darf gerne schon mal nach vorne kommen. Da lesen wir, wie Petrus jetzt diese Verse aus Psalm 16 benutzt. Apostelgeschichte 2, 25. Schon David sprach von ihm, und was er sagt, sind eigentlich die Worte von Jesus. Ich sehe immer auf den Herrn. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Mein Mund bricht in Jubel aus. Selbst dann, wenn mein Körper im Grab liegt, hoffe ich auf dich, Herr. Denn du wirst mich nicht mit dem Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben. Ich gehöre ja zu dir. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Liebe Brüder und Schwestern, lasst mich ganz offen zu euch sprechen. Unser großer Stammvater David ist gestorben. Er wurde begraben. Sein Grab kann man heute noch bei uns sehen. Gott aber hatte David mit einem Eid zugesagt, einer seiner Nachkommen werde als König regieren. Weil David ein Prophet war, hat er vorausgesehen, dass der Christus, der von Gott gesandte Retter, auferstehen würde. Von ihm sagte er, er wird nicht dem Totenreich überlassen und sein Körper wird nicht der Verwesung preisgegeben. Das ist mit Jesus geschehen. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Wir alle können es bezeugen. Nun hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Jesus empfing vom Vater den Heiligen Geist, wie er es vorausgesagt war, und gab ihn uns. Ihr seht und hört jetzt selbst, dass es in Erfüllung gegangen ist. Nicht David ist zum Himmel aufgefahren und deshalb meinte auch nicht sich selbst, wenn er sagt, Gott, der Herr, sprach zu meinem Herrn, setze dich auf den Ehrenplatz an meiner rechten Seite, bis ich dir alle deine Feinde unterworfen habe und du zu deinen Fuß auf ihren Nacken setzt. Es besteht also kein Zweifel daran und ganz Israel soll es wissen, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Lass uns gerne aufstehen, wenn es möglich ist. Oh Jesus. Jesus, ich möchte nicht verlernen, sich an dir zu freuen und die Freude in dir zu finden, das Glück meines Lebens in dir zu finden. Gott, ich möchte es nicht verlernen, meinen Blick auf dich zu richten, meine Augen zu öffnen und dich, dem Herrn, alle Zeit vor Augen zu führen. Gott, ich danke dir für David, der diesen Psalm geschrieben hat, der einerseits das so auch für sich geschrieben hat, aber auch prophetisch diesen Psalm geschrieben hat. Gott, ich danke dir, dass er damals diese Worte gefunden hat, was es bedeutet, sich in dir zu freuen und was du bereithältst. Gott, dieses Meer, was wir dieses Jahr so irgendwie auch betitelt haben, das Meer, was wir in dir finden, Herr. Gott, was von dir kommt. Gott, was du uns schenken möchtest. Und Gott, ich bete, dass unsere Sehnsucht größer wird, Gott, zu dir zu kommen. Gott, dass unsere Augen geöffnet werden dafür, dass wir in diesen Thronsaal hineinkommen können. Dass der Vorhang zerrissen ist, dass wir in dieser Beziehung, dieser väterlichen Beziehung und sagen können, Vater, unser im Himmel, dass wir dich anrufen dürfen, dass wir dich fragen dürfen, dass wir dir unsere Sorgen bringen dürfen, dass wir dir unsere Gedanken, unseren Schmerz, Gott, unsere Krankheiten, all das bringen wir dir. Und Gott, wir lesen dein Wort, dass du Gnade schenkst, dass du Barmherzigkeit schenkst, dass du Hilfe zur rechten Zeit schenkst. Gott, ich bete, dass das unser Bild ist, wenn wir in deine Gegenwart hineintreten, dass das unser Bild geprägt, wenn wir in deine Gegenwart wenn wir deine Gegenwart suchen, Herr. Gott, ich bete, dass du mein Herz immer wieder weich machst, Gott, für deine Gegenwart, Gott, dass ich Gott immer mehr, Gott, dich so vor Augen habe in all meinen Lebenslagen, Herr. Gott, dass ich am Ende des Tages vor dir stehe und sage, hey, ich habe dich genossen, Gott. Ich habe mich an dir gefreut. Ich bin dankbar für das, was du mir gegeben hast. Vielleicht können wir eine kleine Gebetszeit hier machen, vielleicht einzelne Leute, die beten wollen. Wenn du hier bist, müsst einmal ein lautes Gebet sprechen. Dann tu es gerade, ja? Vielleicht kurz und knapp. Und lass uns daran teilhaben, was auf deinem Herzen liegt. Ich spüre es gerade, dass es vielleicht jetzt nochmal was bewegen kann für uns.